Neue Woche, neue Folge Studio Blau-Gelb. Die Eintracht hat am Samstag 3:0 beim VfL Osnabrück gewonnen, einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren, wichtige Punkte gesammelt, sich so ein bisschen abgesetzt, und bei mir ist heute Fabio Kaufmann. Ich glaube, dem muss ich niemanden unter den Eintracht-Fans mehr vorstellen. Hallo Fabio, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Ja, wie war es denn für dich in Osnabrück?
Ja, also es war natürlich nach dem Spiel schöner wie vor dem Spiel. Wir wussten, was auf dem Spiel steht, ohne das zu hoch zu werten. Am Ende gibt es auch für dieses Spiel 3 Punkte. Und am Ende des Spiels muss ich sagen, unabhängig mal vom Ergebnis, bin ich stolz auf uns als Team, weil ich glaube, dass wir nicht nur 3 Punkte gewonnen haben, sondern dass wir auch, wenn ich zurückblicken darf an das Rostock-Spiel, wo jeder auch gesagt hat, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, wo wir es nicht geschafft haben, so an unser Leistungsmaximum ranzukommen, fand ich, war das jetzt nicht nur aufgrund des Sieges, sondern auch aufgrund der Art und Weise, finde ich, auch da eine Entwicklung zu sehen, dass wir auch in solchen Spielen, auch schon im Derby, gewisse Drucksituationen mittlerweile viel besser standhalten können, wie vielleicht noch zu Beginn.
Darf man sich gar nicht so richtig vor Augen führen, was passiert wäre, wenn ihr da gegen Rostock gewonnen hättet?
Ja, das ist ja immer das Schöne im Fußball. Was wäre, wenn? Es gibt es am Ende nicht. Ich glaube, jede Mannschaft auf ihrem Weg durch so eine Saison hat Spiele dabei, wo man sich danach denkt, Mensch, hätten wir das bloß gewonnen, oder ja, da hätten wir vielleicht besser spielen können. Im Endeffekt, glaube ich, macht es unseren Sport auch aus. Die zweite Liga lebt davon, dass jeder jeden schlagen kann, dass Ergebnisse manchmal passieren, die keiner erwartet. Und auch wir haben sicherlich Ergebnisse dieses Jahr dabei gehabt, die hätten besser laufen können. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, das gehört auf einem Weg, auf einem Prozess immer mit dazu. Und auf den wir momentan gegangen sind, bin ich bisher eigentlich schon ganz stolz.
Ja, ihr habt ja eine beachtliche Entwicklung hingelegt, habt jetzt aus diesen 5 Punkten vom Anfang eine doch deutlich bessere Ausbeute gemacht. Worauf führst du das zurück jetzt Ende April?
Ja, ich bin ja jemand, der auch, wenn es nicht so läuft, dann immer gern so ein bisschen was dazu sagt. Ich habe uns damals, als wir so mit dem Rücken zur Wand gestanden sind, auch immer auch jedem dann auch gesagt, dass ich fest an diese Mannschaft glaube. Und habe das auch dann gesagt, wo es vielleicht viele gesagt haben, der ist verrückt. Im Endeffekt, glaube ich, hat diese Mannschaft von den Charaktereigenschaften vieles, um erfolgreich zu sein. Das ist keine Garantie, aber das ist eine Basis. Und natürlich, da bin ich jetzt auch niemand mehr, der da mit der Meinung alleine da steht, was der Trainer Daniel Scherning uns mit an die Hand gegeben hat, als Mannschaft, nicht nur neben dem Platz, sondern vor allem auch auf dem Platz, welche Automatismen, welche Abläufe für jeden Spieler auf seiner Position haben wir als Team, aber auch individuell, jeder einen Riesenschritt nach vorne gemacht, und das auch Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund. Der Mix aus beidem, glaube ich, ist die Grundlage für die Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten.
Ihr betont auch immer wieder den Zusammenhalt, die Kabine. Da würde ich gerne mal mit so einer kleinen Schnellfragerunde einsteigen und dich so zu so ein paar besonderen Typen aus der Kabine fragen. Fabio, wer ist denn nach dem Abgang von deinem Kumpel Michael Schulz der neue Kabinen-DJ bei der Eintracht?
Oh, der neue Kabinen-DJ, der wechselt. Mal ist es Marvin Rittmüller, mal bin's ich, mal ist Anthony Uca. Da haben wir viele verschiedene Musikrichtungen und jeder darf mal ein bisschen was reinhauen.
Und wen darf man gar nicht an die Box lassen?
Oh, gar nicht an die Box. Boah, das ist... Ja, Toni ist natürlich, wenn er dann an der Box ist mit seiner afrikanischen Musik, irgendwann wird es zu viel, aber ja, gar nicht. Sebastian Griesbeck, Robin Krause, die hauen halt ihren Ballermann, das ist nach den Siegen immer ganz schön, vielleicht unter der Woche für jeden Tag etwas too much.
Okay, wer führt denn intern die Strafenrangliste an?
Die Strafenrangliste
an? Also wer muss immer in die Mannschaftskasse blechen?
Ich glaube... Anton Donko ist da etwas weiter vorne, ohne das jetzt beweisen zu können, aber es ist jetzt so ein bisschen mein Bauchgefühl. Ja, so einen richtigen, der aus der Strenge schlägt, das zeigt auch, dass wir ein gutes Team sind, gibt es nicht. Klar, gibt immer wieder den einen oder anderen, der mal einen Termin verschwitzt, aber im Allgemeinen hält sich das in Grenzen.
Wer braucht denn am längsten, um sich zu stylen vor dem Spiel, nach dem Training?
Boah, am längsten zu stylen vor und nach dem Training. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich brauche relativ lang vor dem Spiel immer, weil ich so ein paar Rituale habe. Das müssen die Jungs meistens auf mich warten, was so vor den Spielen angeht. Da bin ich leider derjenige. Aber vom Stylen her würde ich jetzt auch sagen, ja, da ist so ein Bicho, auch ein Saulo hat immer eine sehr schöne Frisur an seinen Spielen. Ob die jetzt lang brauchen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall verbringen die dann auch gewisse Zeit vorm Spiegel.
Okay, und wer geht bei euch modisch voran?
Modisch voran. Ermin Bicacic hat einen sehr edlen Style. Der kann vom Versicherungsmakler über einen Banker, über einen Privatier, kann der alles bieten von seinem Style. und ja, sonst würde ich auch trotzdem sagen, wir sind eine sehr gut gekleidete Kabine, da fällt dann keiner unten durchs Raster durch.
Ich habe dich letztens beim Basketballspiel auch mit so einer Fashion-Schiebermütze gesehen.
Ich kann mich jetzt ja nicht immer selber nennen. Na klar, als Italiener gehe ich auch ein bisschen mit der Mode, aber ist ja auch dann immer Geschmackssache. Jeder hat da so seinen Style.
Okay, und ich habe mal gehört, ihr habt innerhalb der Kabine auch so einen Dienst, so einen wöchentlich wechselnden Dienst. Welche Aufgaben gehören so dazu?
Ja, also wir haben einen Dienst, der dann eben dafür zuständig ist, dass die Bälle aufgepumpt sind, dass die Wasserflaschen für die Trainings beschriftet sind, dass die Wasserflaschen, die dann zum Beispiel nur teilweise angetrunken sind, dann den Spielern auf den Platz gelegt werden, dass sie ausgetrunken werden, die leeren Flaschen aus den Kisten wieder rauszusortieren fürs Leergut. Einfach, sag ich mal, diese trainingsvorbereitenden Maßnahmen, die liegen bei uns Spielern. Also wie gesagt, dass die Bälle aufgepumpt sind, dass die Trainingsutensilien dargestellt sind, dass die Spieler, die rausgehen, die mitnehmen können. Und der Wechsel dann auch immer, hat sich auch einiges verändert. Früher waren es immer die Jüngsten. Mittlerweile wird es einfach fair aufgeteilt und sind immer, glaube ich, drei Jungs. Und es wechselt dann wöchentlich.
Okay, springen wir von der Kabine ins aktuelle Tagesgeschäft. Du hast mit dem Spiel in Osnabrück dein 100. Spiel für Eintracht gemacht. Irgendwie verrückt, weil so viele Saisons hast du ja hier noch gar nicht absolviert. Das spricht ja dafür, dass du eigentlich immer deine Einsätze bekommen hast. Wie stolz macht dich das jetzt, 100 Einsätze in Blau und Gelb absolviert zu haben?
Ja, mich freut es natürlich. Ich muss auch ehrlich sagen, für das, dass noch nicht mal 3 Saisons vorbei sind, in denen ich jetzt hier bin. Viele Spiele habe ich nicht verpasst. Das macht mich schon stolz. Mich macht natürlich auch stolz, dass ich auch unter den verschiedenen Trainern hier immer dann auch eine wichtige Rolle gespielt habe. Und ja, möchte das aber auch nicht zu hoch hängen. Im Fußball ist der Erfolg von gestern dann auch schon wieder Vergangenheit, sage ich mal. Und ich freue mich natürlich, da 100 Spiele für einen Verein gemacht zu haben. Und es gibt viele Spiele, an die ich mich auch gern zurückerinnere, sehr emotionale Spiele. Und wie gesagt, hat mich sehr, sehr gefreut natürlich.
Vor allem seit vergangenem November, als Daniel Scherning übernommen hat, bist du ja unumstrittener Stammspieler auf dieser Achterposition, für dich nicht ganz neuen Position. Ich glaube, für Würzburg hast du es schon mal unter Michael Schiele so ein bisschen in einer ähnlichen Variante gespielt. Aber wie war das denn am Anfang? Wie ist der Trainer auf dich zugekommen und hat gesagt, Fabio, ich habe da was anderes mit dir vor?
Ich glaube, so richtig zugekommen ist er gar nicht auf mich. Ich habe gemerkt, dass wir beim ersten Training dann, wo wir so mal ein 11 gegen 11 angespielt haben, das ist die Position, sage ich mal, wo ich dann davor auch gespielt habe als zweite Sturmspitze oder eben manchmal auch am Flügel, wenn wir dann mit 3 vorne gespielt haben, so erstmal nicht gab und habe dann gesehen, dass ich auf der 8 gespielt habe. Hab mir mehr oder weniger eigentlich nicht so viel dabei gedacht und nach dem 11 gegen 11, was dann ganz ordentlich gelaufen ist, kam er dann und hat gesagt, Fabio, also ich habe da schon vor, dass du auf der 8er Position spielst, dass ich mir darüber auch Gedanken mache, dass ich etwas andere Abläufe habe, aber so viel gesagt dazu hat er eigentlich nicht und dann kam das Osnabrück-Spiel, wo ich es glaube ich dann aus der Kalten raus relativ gut dann auch gemacht habe und dann entwickelt sich dann einfach so ein Selbstverständnis und ich habe längere Zeit nicht auf der Position gespielt. Micha Schiele hat mich in Braunschweig, habe ich da auch am Anfang der Rückserie öfter gespielt, dann in so einem 5-3-2, wo wir ähnlich gespielt haben wie jetzt dann, habe ich es auch schon gespielt, nur war da natürlich auch die mannschaftliche Konstellation mit Manu Ferrei, wo dann auch viel auf ihn ausgerichtet war, so ein klassischer Zehner-Typ ja eigentlich er ist, hat dann auf Dauer nicht ganz so gut gepasst, weil ich dann schon auch wahrscheinlich eher etwas offensiver ausgerichtet bin und ja, so war das einfach und ja, mittlerweile muss ich sagen, kann ich mir kaum mehr vorstellen, woanders zu spielen. Ja, hat sich einfach so entwickelt.
Du stehst jetzt bei 6 Toren und einer Vorlage. Zuletzt hast du gegen die Hertha Ende Februar getroffen. Es gab ein paar Fragen auch aus der Community, die wir hier eingesammelt haben. Und da gingen ein paar in die ähnliche Richtung. Unter anderem, probierst du denn im Training irgendwas anderes aus, um vielleicht diese kleine Flaute, die kleine Ladehemmung zu überwinden? Das fragt Shizum 04.
Ja, also ich habe jetzt die letzten paar Spiele nicht getroffen, das haben sie gut verfolgt. Für mich als Spieler, auch als Persönlichkeit, steht natürlich der mannschaftliche Erfolg wirklich immer im Vordergrund. Und auch als ich die Tore, sag ich mal, gemacht habe, habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt der Alleinverantwortliche bin, dass wir die Spiele gewonnen haben. Natürlich als Offensivspieler möchte man dann auch Tore schießen und Tore vorbereiten. Ich würde mir jetzt, glaube ich, mehr Gedanken machen, wenn ich in den besagten Spielen jetzt jeweils eine 100%ige Torschuss vergeben hätte. Die Spiele haben es jetzt so nicht hergegeben, aber ich bin mir sicher, dass ich jetzt zur Endphase sicherlich vielleicht noch das ein oder andere Tor machen werde und wir dann auch dadurch unsere Ziele erreichen.
Wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen angerissen. Dein Weg in den Profifußball oder generell dein Weg jetzt auch bis hierhin zur Eintracht war nicht ganz alltäglich. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen?
Ja, also ich bin ein klassischer Fußballprofi geworden, sage ich mal, nicht über den NLZ-Weg. Ich war ja eigentlich immer bei mir in der Heimat, beim VfR Aalen unterwegs, damals in der Jugend, in den untersten Ligen, sage ich mal. Da war die Jugendarbeit noch nicht so groß geschrieben und bin dann über eine Landesauswahl, über den WFV, wo ich mal eingeladen worden bin, eigentlich erst so ein bisschen dazu gekommen, dass man gesagt hat, Mensch, du müsstest eigentlich viel höher spielen, um dich dann eben für weitere Sachen zu empfehlen. Und für meine Mutter, für meinen Vater war immer klar, dass ich meine schulische Ausbildung eben zum Abi machen musste. Und er hatte dann meinen Realschulabschluss gemacht und dann war so die Frage, was mache ich jetzt? Und dann bin ich nach Ulm gewechselt, habe dann immer gependelt, um dann dort A-Jugend-Oberliga zu spielen. Das war dann so das erste Mal, dass ich in einer höheren Jugendliga gespielt habe. Auch mit dem Druck von diesem Landesauswahltrainer, der gesagt hat, ich kann dich hier nicht mehr einladen. Hier spielen nur Spieler vom VfB und von den Stuttgarter Kickers, die in der A-Jugend-Bundesliga, B-Jugend-Bundesliga in den höchsten Ligen unterwegs sind. Und ich habe da meine Dorfspiele gemacht, wo wir da 7-0 gewonnen haben in Aalen, habe da meine 5 Tore geschossen und haben die gesagt, das können wir nicht mehr länger verantworten. Und so ging das eigentlich so ein bisschen los und ja, bin dann gependelt, mein Abi gemacht, damals dann mein erstes Herrenjahr dann oder dann A-Jugend-Bundesliga erstmal gespielt, dann das erste Herrenjahr in der Oberliga gespielt, weil Ulm damals Insolvenz gegangen ist, aus der Regionalliga zwangsabsteigen musste. Und dann mit Sebastian Griesbeck zusammen, Ulm in der Oberliga, mein erstes Herrenjahr gespielt, in die Regionalliga aufgestiegen. Und dann bin ich zu meinem Heimatverein zurück, der dann in die zweite Liga aufgestiegen war, das Jahr davor mit Ralf Hasenhüttl. Ja, und das war dann so der Startschuss, sage ich mal, zum ersten Mal in einem Profibereich höher wie Regionalliga bei meinem Heimatverein in Aalen, genau, unter Stefan Rutenbeck dann.
Und dann ging es weiter über Aue nach Cottbus,
meine ich? Über Cottbus nach Aue.
Aber du hattest mal angedeutet, es gab auch den Moment, wo du dachtest, du hörst auf, du schmeißt alles hin.
Genau, das war nach Aue dann. Also ich bin damals von Aalen weg. Wir sind mit Aalen damals dann im zweiten Jahr aus der zweiten Liga auch dann abgestiegen. Gab auch finanzielle Probleme in dem Jahr. Und für mich war klar, auch mein Vater hat eine große Rolle gespielt, der einfach gesagt hat, du musst jetzt auch mal dein Mann stehen und mal rauskommen von der Heimat, ein bisschen was anderes erleben. Und ich war davor nur in Ulm, in Aalen, immer zu Hause. Und dann bin ich nach Cottbus gegangen. Die wollten mich damals unbedingt haben. Ein Traditionsverein, damals aus der zweiten Liga auch abgestiegen. Und das war, um zum Erwachsenwerden eigentlich ein perfektes Jahr, also aus fußballerischer Sicht ein sehr schwieriges Jahr, weil wir auch dann dort direkt wieder abgestiegen sind in die Regionalliga. Aber das hat aus mir natürlich schon relativ schnell dann auch eine Persönlichkeit gemacht, weil ich dann dort auch Stammspieler war, als ganz junger Spieler, weit weg von zu Hause, mit den emotionalen Fans das erste Mal so richtig konfrontiert zu werden nach Misserfolgen. Da habe ich schon viel draus gezogen. Dann bin ich nach Aue, die in dem Jahr aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und ja, nach einem ganz guten ersten Jahr eigentlich, hatte damals 4 Jahre Vertrag, waren ein paar Trainerwechsel dann da. Und der Vereinsführung in Aue waren viele Sachen, mit denen ich mich eigentlich nie identifizieren konnte. Für mich war Fußball immer sehr leistungsbezogen. Wer Leistung bringt, wer Gas gibt, wer nie aufhört, wer diese Never-Give-Up-Mentalität einfach hat, immer weiterzumachen, dass der am Ende belohnt wird. Und in Aue war die Vereinskonstellation, ohne da jetzt größer in die Details zu gehen, einfach nicht so, wie ich mir gedacht habe, so sollte Fußball eigentlich fair ablaufen. Und dann hat mich der eine Trainer nicht mitgenommen ins Trainingslager, dann kam ein neuer Trainer, der wollte mich unbedingt dabei haben und die Vereinsführung hat aber irgendwie gesagt, die wollen das eigentlich nicht. Und ich habe dann gesagt, das sind nicht die Werte, warum ich eigentlich Fußballprofi werden wollte und warum ich Fußballprofi geworden bin, um so ein bisschen zu beweisen, dass man auch alles schaffen kann, wenn man da einen festen Glauben, einen Wille dafür hat. Und habe meinen Vertrag dann aufgelöst und sage nach wie vor, diese Auflösung dieses Vertrages und die damit freiwillig verbundenen 5 Monate Vereinslosigkeit, wo ich gesagt habe, wenn ich keinen Verein finde, wo ich das bisschen, diese Werte, die ich auch lebe, so ein bisschen vereinbaren kann, dann höre ich lieber auf, wie dass ich dann nur zum nächsten Verein gehe, um irgendeine Plattform zu bekommen oder dann irgendwie mich im Profigeschäft festzubeißen. Und das, muss ich sagen, war im Nachhinein vielleicht die prägendste, ich will nicht sagen die schönste Zeit, aber die prägendste Zeit, wo ich wirklich gesagt habe, da bin ich zu einer richtigen Persönlichkeit gereift, weil das erste Mal war, wo ich so sage, da bin ich für meine Werte völlig eingestanden und habe auch alles in Kauf genommen, auch wenn es danach das Ende gewesen wäre. Also ich war schon in Universitäten gesessen, habe mir Vorlesungen angeschaut, habe mir überlegt, was ich mache, wenn es mit dem Fußball nicht weitergeht. Und ich glaube, dass das für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt war und ganz wichtige Zeit in meiner fußballerischen Karriere danach oder Laufbahn.
Und dann hat, glaube ich, ein gewisser Michael Schiele bei dir angerufen.
Genau, der kannte mich noch aus Aalen. Wir hatten einen guten Draht, der war Co-Trainer damals unter Stefan Rutenbeck. Und der hat gesagt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, nach Würzburg zu kommen. Er war damals vom Co-Trainer zum Cheftrainer geworden. Und gab es noch ein paar Sachen, dass da vielleicht noch Spieler den Verein verlassen sollten. Und es hat sich dann ewig gezogen. Und ich habe ihm gesagt, Micha, das könnte ich mir vorstellen. Ich mache das gerne. Ich mache das aber auch nur für 4 Monate bis zum Sommer, weil ich nie wieder in diese Konstellation kommen möchte, dass ein Verein am Ende das Gefühl hat, dass ich dort bin und noch Vertrag habe und man mich eigentlich dort gar nicht haben möchte. Und habe gesagt, ich unterschreibe gerne 4 Monate, dann könnt ihr als Verein schauen, ob das passt. Und ich kann schauen, ob das auch ist, wofür ich mich identifizieren kann und wo ich dann voll mein ganzes Herzblut reinstecken kann. Und dann haben wir das gemacht, 5 Tage vor Transferende, dann hätte ich nicht mehr wechseln dürfen. Ich glaube, am 25. Januar war das. Und der Rest, was soll ich sagen, der Rest war dann eine Erfolgsgeschichte. Ich habe 4 Monate, habe auch keinen Berater gehabt, habe meine Verträge selber verhandelt dort in Würzburg mit dem damaligen Sportgeschäftsführer Daniel Sauer und habe dort dann jeweils immer um ein Jahr verlängert, weil es einfach von beiden Seiten sehr gut gepasst hat und am Ende ist es in einem Aufstieg geendet und vielleicht in meiner erfolgreichsten Zeit dann auch in der 3. Liga, ja.
Und nach dieser ja wirklich sehr erfolgreichen Zeit ging es nach Braunschweig. Auch da haben wir hier ein paar Fragen, unter anderem, was ist denn jetzt anders als in der damaligen Mannschaft, in die du zuerst gewechselt bist und warum hast du dich denn eigentlich dazu entschieden, dann den Schritt nach Karlsruhe zu gehen, nach dem Abstieg?
Also erstmal war es für mich wirklich eine reine Emotionsentscheidung, von Würzburg wegzugehen und vor allem für die Braunschweiger Eintracht dann auch zu unterschreiben, weil ich habe ja schon gesagt, für mich spielen Emotionen eine große Rolle und ich hatte in meiner Karriere jetzt noch nie dann so einen Verein, wo ich gesagt habe, boah, das ist so richtig Fußball, so richtig Leidenschaft, so ausverkauftes Stadion, Fans, so ein Verein, sag ich mal, zum Anfassen, sage ich mal, klar, Aue hat auch Tradition in einer anderen Zuschauerzahl und Braunschweig war einfach für mich ein großer Verein und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden. Ja, dann kam Corona und das ist, würde ich auch sagen, der größte Unterschied zu der Mannschaft, die jetzt hier ist. Es war damals einfach so, dass du sowohl privat mit den Jungs nichts machen konntest, es war alles zu, es war noch die harte Lockdown-Phase, ich weiß noch, ich konnte mir nicht mal 3 Wohnungen anschauen, sondern habe einfach die erste Wohnung damals genommen, die mir von dem Makler angeboten wurde. Es ist vieles dann komplett anders gewesen, als ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, die meisten Zuschauer, die ich erlebt habe, war 3.000 in dem Jahr, 4.000, 500, ich krieg's nicht mal genau zusammen. Und das hat sich natürlich auch auf eine Mannschaft wiedergespiegelt. Die Mannschaft, wo dann der Trainer entlassen wurde nach dem Aufstieg, neuer Trainer, auch Neuzugänge da waren. Die Integration war schwierig dann auch, weil natürlich, wie gesagt, privat nichts möglich war, keine Mannschaftsabende, keine Fans, gerade so ein Aufstieg, der lebt ja auch von Euphorie und diese Euphorie war in dem Jahr sehr, sehr schwierig zu greifen, weil einfach alles so steril war, sage ich mal. Und das ist eigentlich der größte Unterschied zu jetzt, wenn ich die öffentlichen Trainingseinheiten bei uns sehe, da sind immer Leute da. Wenn ich sehe, wenn ich mal durch die Stadt laufe, man wird immer angesprochen, man kann mit den Jungs in der Mannschaft viel freier auch mal was zusammen unternehmen. Und ich glaube, dass das gerade für so eine Mannschaft, die aufsteigt, sehr, sehr wichtig ist, dass man aus solchen Sachen auch Kraft zieht. Und ich würde sagen, dass das zur Anfangszeit der größte Unterschied war. Für meinen Wechsel zum KSC, da brauche ich auch gar nicht irgendwie groß drum rumreden. Durch das, dass das Jahr eben dann auch so enttäuschend war, sowohl auf privater Seite, wie ich gerade gesagt habe, man hat nie das Gefühl gehabt, dass man hier ankommt, sondern es war dann, du warst in deiner Wohnung, du warst im Stadion, das Blut leer war, du warst wieder in deiner Wohnung, wo nichts, wo du für dich alleine warst, konntest du das nie richtig fühlen, man wusste auch nicht, wie es weitergeht und natürlich aufgrund der Geschichte, dass ich dann eben mir das alles auch sehr hart erarbeitet habe und ich dann die Möglichkeit hatte, bei mehreren Vereinen in der zweiten Liga zu bleiben, habe ich mir aus diesen Gründen auch gedacht, ein bisschen wieder zurück in die Heimat dann auch zu gehen mit Corona, auch in dem Jahr dann in Karlsruhe war, glaube ich, die ganze Hinrunde auch immer nur 50% zugelassen. Es war alles noch so eine unsichere Zeit und eben die Perspektive, weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen, war für mich damals der ausschlaggebende Grund.
Und hier ist eine Frage von Andert Kevin. Hallo Fabio, bereust du deinen Wechsel zum KSC damals jetzt im Nachhinein?
Aufgrund meiner Zeit, wo ich jetzt auch Profi geworden bin, was ich gerade schon beschrieben hatte, bereue ich es nicht, weil ich glaube, aus jeder Zeit kannst du was mitnehmen. Ich habe ja gerade gesagt, aus der vereinslosen Zeit habe ich die meisten Erfahrungen für mich selber rausgezogen. Bei Karlsruhe muss man wissen, ich hatte einen ganz, ganz unglücklichen Start dort. Ich habe mir in der Sommerpause, bin ich vom Urlaub zurückgekommen, hatte Bauchschmerzen was sich als Bauchschmerz rausgestellt hat und man immer dachte, ich habe vielleicht mir nur ein bisschen so die Magenschleimhaut entzündet, ist am Ende im November eine chronische Blinddarmentzündung geworden. Also ich habe eigentlich 6 Monate mit einem entzündeten Blinddarm Fußball gespielt und habe dann es nie richtig geschafft, was ich hier bei der Eintracht, was wir vorher schon angesprochen hatte, eigentlich immer topfit zu sein. Es war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit, die ersten 6 Monate bis zu dieser OP, dann im Winter noch mit Corona infiziert. Dann hatten wir in der Mannschaft einen sehr großen Corona-Ausbruch, wo alle nochmal in Quarantäne mussten. Also für mich hat das Jahr eigentlich erst richtig im März gestartet, weil, wie gesagt, davor habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich körperlich fit war und wusste nie, wo es herkommt. Hatte auch richtig Glück dann dabei. Deswegen, ich bereuen ist, glaube ich, das falsche Wort. Natürlich war es nicht meine beste Zeit. Es war aber auch die einzigste Zeit, wo ich sagen muss, wo mal mein Körper nicht so mitgemacht hat aus den besagten Gründen. Und auch da habe ich sehr viel rausgezogen und war aber dann auch glücklich, das Kapitel zu beenden und zurück zur Eintracht dann zu können.
BTSV-Fans 1895 fragt, was war denn der wichtigste Aspekt, nochmal zur Eintracht zurückzukehren?
Der wichtigste Aspekt für mich war eigentlich, damals der große Grund, zur Eintracht zu gehen, war diese Tradition und diesen Verein mal so richtig zu spüren. Und natürlich habe ich auch die Enttäuschungen wahrgenommen, als wir abgestiegen sind. Und auch auf den sozialen Medien bekommt man dann viele Nachrichten. Und für mich war so dieses Gefühl, sich das auch zu trauen, zurückzugehen und ja vielleicht vielen auch eines Besseren zu belehren, dass einem etwas auch wichtig ist, für was man sich auch entschieden hat und auch was zu schaffen, was dann in den letzten Jahren eben nicht gelungen ist. Und das war für mich schon wirklich so eine Sache, wo ich sage, jetzt nochmal zu Eintracht zurückzugehen, natürlich hat dann auch Micha Schiele eine große Rolle gespielt. Ich kannte ihn aus Würzburg und einfach dieses Gefühl, ja, diesen Verein in dieser Liga zu halten, auch wenn viele immer sagen, dieser Fahrstuhl, dieser Ominöse, der dann hier immer gespukt hat, dies einfach ein Teil davon sein, das einfach zu schaffen und den Leuten zu zeigen, dass man das hinbekommt und sich auch nicht zu schade ist, auch ein bisschen Gegenwind zu bekommen. Weil ich wusste natürlich, wenn ich zurückgehe, wird es auch Leute geben, die sagen, ach, der hat uns damals verlassen, jetzt kommt er wieder zurück. Aber auch da, glaube ich, wenn man mit Leistung oder wenn man da zurückzahlt auf dem Platz, dann kann man auch die verstummen lassen. Und das war so der Hauptgrund, einfach zu sagen, jetzt diesen Verein dann wirklich mal zu spüren und eben dieses Ziel zu schaffen, was damals nicht geschafft wurde, die Klasse zu halten.
Du sprichst die Fans schon indirekt an. Leo 4098 fragt, wie findest du die Fans und die Fanszene?
Ja, also ich muss sagen, dass die Fans hier in Braunschweig, ich habe auch Karlsruhe war auch, ist auch ein Traditionsverein, war auch sehr viele Fans hatte. Ich kann das glaube mittlerweile ganz gut einschätzen. Die Fans haben hier ein sehr gutes Gespür. Also die Fans, die dann vor allem auch in der Kurve stehen, finde ich, die haben ein sehr gutes Gespür für diese Mannschaft, weil sie, glaube ich, auch merkt, dass hier was entstanden ist, schon mit dem Aufstiegsjahr, dann letztes Jahr und dieses Jahr auch, auch wenn wir oft mit dem Rücken zur Wand gestanden sind. Wenn ich an dieses Banner denke, das war, glaube ich, beim ersten Spiel auch von Daniel Scherning mit dem, wie sollen wir an euch glauben, wenn ihr nicht selbst an euch glaubt. Das war bei uns vielleicht wirklich auch so. Das meine ich, dass die Fans ein gutes Gespür haben, was diese Mannschaft dann auch manchmal braucht. Und ich finde, dass man dieser Mannschaft, egal ob sie Erfolg hatte oder nicht, nie eigentlich abschreiben konnte, dass sie immer alles versucht hat. Und ich glaube, das haben die Fans gemerkt, auch wenn natürlich dann der Misserfolg dann auch, wenn es mal nicht so gelaufen ist, die das auch dann uns gezeigt haben. Das ist völlig normal, davon lebt dieser Sport. Und deswegen finde ich die Fans hier in Braunschweig, muss ich sagen, also ich kann da wirklich nur den Hut dann auch mal davor ziehen, wie sie uns dann auch immer weiter unterstützt haben, auch auswärts. Und es ist nicht einfach nur so gesagt, sondern ich meine es wirklich so, sie haben für uns auch schon Spiele mit entschieden. Weil wenn du dann an so einer, in so einer Situation bist, wo du dir selber nicht 100% vertraust, nicht dieses Selbstvertrauen hast und dann aber merkst, dass die einfachsten Aktionen manchmal auch gefeiert werden, dass man nicht immer dieses große schaffen muss, hier irgendwie 5 Leute auszuspielen, sondern dass man über Kleinigkeiten sich auch zurückkämpfen kann und das honoriert wird. Das hat uns allen gut getan und ich glaube, mittlerweile können wir auch einiges zurückgeben an die Fans.
Du hast gerade Daniel Scherning angesprochen mit seinem ersten Spiel. Hier ist auch eine Frage aus der Community. Was macht Daniel Scherning denn anders als Jens Hertel?
Ich halte von so Vergleichen nicht viel, weil jeder Mensch anders ist. Ich glaube, dass Jens Hertel nicht alles falsch gemacht hat. Seine Art und Weise, einfach Fußball zu spielen, hat im Endeffekt aus welchen Gründen auch immer nicht gepasst oder zumindest nicht so gepasst, dass wir erfolgreich geworden sind. Und er hat sicherlich auch sein Bestes gegeben. Und ja, bei Daniel ist es eben so, er hat einfach aus dieser Mannschaft es geschafft, dann auch eine Mannschaft zu formen. Ich habe es vorher schon gesagt, eine klare Ansprache, das Selbstvertrauen zurückzubringen, Abläufe, also das ist kein Hokuspokus, ich habe es schon mal gesagt, das ist harte Arbeit, was er da auch reingesteckt hat, auch für uns, das ist harte Arbeit, dass wir das tagtäglich umsetzen und er hat einfach, glaube ich, die richtigen Schlüsse daraus gezogen und das richtige Korsett für diese Mannschaft gefunden und ich glaube, sonst wäre dieser Weg, den wir jetzt gegangen sind, auch nicht möglich gewesen.
Braunschweig ist ja gerade im Umfeld immer so himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. So nach dem 3:0 in Osnabrück konnte man den Eindruck gewinnen, dass gerade so von draußen der ein oder andere schon gedacht hat, der Klassenerhalt ist jetzt in Sack und Tüten. Müsst ihr denn jetzt noch vorsichtig, fokussiert sein, um vielleicht nicht in Gefahr zu geraten, das jetzt an den letzten Spieltagen zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen?
Ja, also ich habe es vorher auch gesagt, nach dem Rostock-Spiel hatte ich das Gefühl, wir sind schon uneinholbar oder beziehungsweise abgeschlagen Letzter. Genauso ist es auch jetzt. Ich glaube, wir wissen das einzuschätzen. Es war ein sehr wichtiger Sieg. Es gab 3 Punkte. Aber es ist in dieser Liga, ich habe es vorher gesagt, sie ist sehr verrückt, es ist alles möglich. Und wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Wir fahren so ein bisschen unser eigenes Rennen. Wir waren in dieser Saison wahrscheinlich schon mehrmals abgestiegen, von sämtlichen Experten auch als Absteiger Nummer 1 betitelt. Das war letztes Jahr auch schon so. Und wir tun einfach alles daran, auch in den nächsten Spielen, dass das eben nicht zutrifft. Und dafür haben wir uns jetzt eine gute Ausgangssituation auf jeden Fall erarbeitet. Auch eine, die vielleicht für viele unmöglich herausgestellt hat, dass wir das schaffen, über den Strich zu kommen. Und wenn überhaupt am letzten Spieltag. Und für uns ist es das Ziel, einfach am letzten Spieltag beziehungsweise an dem Spieltag uneinholbar eben auf diesem 15. Platz mindestens zu stehen. Und für das geben wir einfach jedes Spiel alles, ohne da Rechenspiele zu machen. Wir haben jetzt den HSV vor der Brust. auch wenn da momentan nicht die beste Zeit ist, ist es eine absolute Top-Mannschaft und wir werden wieder alles daran setzen, unsere beste Leistung zu bringen und am Ende dann zu Hause die nächsten wichtigen Punkte, die genauso wichtig sein werden, wie die jetzt gegen Osnabrück einzufahren.
Du sagtest schon, du bist zur Eintracht gewechselt, weil hier richtig was los ist im Stadion. Hast du denn so ein besonderes Karriere-Highlight? Was war das schönste Spiel in deiner Karriere? Das fragt Maurice BS07.
Boah, das schönste Spiel in meiner Karriere für die Eintracht. Also klar, wahrscheinlich der Derby-Sieg war einer der emotionalsten, sicherlich auch einer der schönsten Siege, weil man natürlich sich nicht nur für sich selber dann freut, sondern weiß, was das auch für das Umfeld hier bedeutet. Tatsächlich muss ich aber sagen, war für mich der Klassenerhalt letztes Jahr für mich dieses höchste der Gefühle, persönlich aus den genannten Gründen auch, das war ein wichtiger Grund für meinen Wechsel und einfach auch in diesen Verein etwas Ruhe reinzubekommen und persönlich auch die ganze Arbeit, die man reinsteckt, das ganze Jahr über für dieses eine Ziel, diese Genugtuung dann auch zu haben, dieses zu schaffen, obwohl die Mehrheit dessen es eben uns nicht zugetraut hat. Und dafür jeden Tag zu arbeiten und das am Ende geschafft zu haben, das war für mich einfach eigentlich das schönste Gefühl, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war gar nicht der spezielle Sieg, sondern das Ende der letzten Saison. Und ich glaube, um das gleich vorne wegzunehmen, wenn wir das dieses Jahr wieder schaffen würden, wäre auch das mein Highlight der Saison, weil das einfach vielleicht auch mit mir persönlich zusammenhängt. Mir hat der Weg in den Profifußball auch kaum jemand zugetraut. Und deswegen, meistens ist es das Schönste, wenn man den Leuten beweisen kann, dass man etwas schafft, was der Großteil der Menschen eben nicht glaubt. Und ja.
Okay. Einer deiner Mitspieler hat uns auch geschrieben, zwar keine Frage, aber Marvin Rüttmüller schrieb, sag ihm bitte, er soll sich nicht mehr auf mein Fahrrad setzen. Was ist denn damit gemeint?
Ja, damit ist gemeint, wir haben tatsächlich ein paar neue Räder bekommen, zum Einradeln, zum Warm-up machen, vor den Trainings, nach den Training, Vor- und Nachbereitung. Und da stehen alle Räder eigentlich in einer Reihe und ein Rad steht vor so einer Sichtwand. Und der Marvin hat es einfach zu eigen gemacht. Es ist sein Fahrrad, so gefühlt, wenn er da drauf sitzt oder beziehungsweise wenn er kommt, müssen alle von dem Fahrrad runtergehen. Und er ist, was das angeht, sehr besitzergreifend. Und ist aber schön, er ist sehr professionell, er macht da seine Übungen drauf. Ich bin auch sehr professionell. Deswegen, wenn er pünktlich auf seinem Rad sitzt, dann kriegt er es auch. Und wenn er halt zu spät ist, dann muss er halt auch ein anderes Rad nehmen, dann bin ich halt drauf.
Okay, ich habe hier noch eine Frage zum Spieltag. Auch da hast du schon so ein bisschen angerissen, dass du so ein paar Rituale hast. Wie sieht bei dir denn ein Spieltag aus, vom Aufstehen bis zum auf dem Platz stehen, fragt Inside Braunschweig.
Vom Aufstehen bis im Platz, also ja, ich bin spätestens 5 Stunden vor dem Anpfiff immer wach. Das ist mir wichtig, hat was mit Kreislauf und sowas zu tun. Dann frühstücke ich, kommt ganz drauf an, mal mache ich mir ein bisschen Haferflocken, Frühstück oder mal frühstücke ich auch nichts und esse dann nur ein bisschen was im Hotel. Wenn wir dann in diesem Tageshotel sind, dann trinke ich meistens meinen letzten Schluck Rote Beete noch am Morgen, dass man auch richtig wach wird. Das fange ich aber schon 2 Tage vorher dann eigentlich an. Und dann, ich mache auch Mentaltraining. Ich habe dann auch meine Audios, die ich dann auf dem Weg ins Stadion abspiele, nach dem Tageshotel, nach der Besprechung. Und dann, wenn ich in der Kabine bin, ist immer dieselben Abläufe. Wir gehen dann zum Warm-up raus und habe dann so ein paar Rituale, die mich einfach, die mir und dem Körper, meinem Kopf einfach das Gefühl geben, so einen festen Ablauf zu haben, sich an festen Sachen auch ein bisschen in ein gewohntes Umfeld zu bringen, den Körper in eine gewohnte Situation zu bringen, dass es Spieltag ist, hat wahrscheinlich wenig Impact, aber für mich ist es einfach wichtig, in diesen Spielmodus zu schalten. Und dadurch kann man sich auch gut konzentrieren und fokussieren. Und ja, dann klopfe ich meine Schuhe an der Wand ab, wie ich das immer mache, wo auch schon die Farbe von der Wand weggegangen ist oder wo sie schon gemeint hat, muss ich mal nachstreichen. Und dann geht's aufs Feld und dann geht der Automatismus eigentlich los. Du hast die Aufgaben fürs Spiel und versuchst dann dir so wenig Gedanken zu machen und einfach in den Flow, sag ich mal, reinzukommen und einfach dein Spiel zu spielen.
Als Profis müsst ihr ja dann auch extrem professionell leben, euch was die Ernährung betrifft, darauf einstellen. Du sagst jetzt rote Betesaft, das habe ich jetzt auch schon bei Marvin, glaube ich, mal rausgehört, dass der das macht. Was bringt das?
Ja, also am Ende ist es auch viel Mentalsache. Bei rote Bete ist es natürlich schon so, dass es auch erwiesen ist. Ich bin jetzt nicht der perfekte Ernährungsberater dafür, aber es soll die Blutzirkulation fördern, es soll den Bluttransport, die Venen erweitern, einfach, dass die Zirkulation des Blutes einfach besser ist und dadurch natürlich man leistungsfähiger ist oder auch nicht so schnell ermüdet. Das soll einfach unterstützend sein. Und am Ende, wir sind im Profibereich, da entscheiden nicht 10% oder 15%, sondern da sind wir in den kleinen Prozentteilen. Wenn du eben 95% oder 99% bringst, dann kann es eben den Unterschied ausmachen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, hat jeder Spieler auch seine eigenen Rituale. Manche brauchen das eben nicht. Die müssen vielleicht das essen, was ihnen schmeckt. Rote Betesaft ist jetzt sicherlich etwas, was ich nach meiner Fußballerlaufbahn nicht mehr so oft trinken werde, aber es erfüllt seinen Zweck und ich fühle mich gut dabei und das ist am Ende eigentlich das Wichtigste.
Ihr habt aber auch so eine kleine Kaffee-Community in der Mannschaft, habe ich gehört.
Ja, wir haben eine Kaffee-Community. Da bin ich auch fest vertreten als Halbitaliener. Haben wir ein paar Jungs jetzt mittlerweile mit einer Siebträgermaschine. Und Kaffee ist eine sehr schöne Leidenschaft von mir und auch von ein paar Jungs. Ist einfach was Spaß macht zu trinken, auch zuzubereiten, ist es schon eigentlich ein Genuss. Gibt mir immer ein Gefühl von Heimat, bisschen Dolce Vita in Deutschland. Und ist auch natürlich als Fußballer mit Alkohol, ist ja auch ein schwieriges Thema. Bei Kaffee kann man das ein oder andere, die ein oder andere Espresso-Tasse zu sich nehmen, ohne danach einen Leistungsabfall zu haben oder irgendwie Angst vor Verletzungen zu haben. Deswegen ist es, glaube ich, ganz weit verbreitet mittlerweile.
Wie ist denn das bei dir zu Hause, bei deinen Eltern? Gibt es da auch so traditionell italienische Küche?
Ja, natürlich. Also meine Mama ist eine sehr begnadete Köchin, macht sehr vieles selber und kocht natürlich italienisch wirklich sehr, sehr gut. Jetzt bin ich natürlich schon länger nicht mehr zu Hause. Bei mir zu Hause natürlich, italienische Küche ist weltbekannt. Ich koche mir auch viele italienische Gerichte, versuch's dann auch frisch und selber zu machen. Manchmal gelingt es besser, manchmal nicht so gut. Aber meine Mutter ist mittlerweile auch sehr gut integriert. Sie liebt zum Beispiel Bier und macht auch gerne Spätzle und mit Soße und sowas. Also sie kocht allgemein gut. Ich kriege auch die deutsche Küche dann zu Hause gut zu essen, sage ich mal. Und Kochen ist dann schon auch ein großer Punkt in meinem Leben, ja.
Okay, ist aber nicht so, dass du jetzt, weil du darauf achten musst, dass es nicht ganz so viel wird, dass du dann mal Nein sagen musst, wenn es Tiramisu gibt, oder?
Ja, das geht. Das Gute ist ja, dass man mittlerweile dann auch die Nudeln mal durch glutenfrei ersetzen kann oder dass man auch da mit frischem Gemüse arbeiten kann und sowas. Also ist es gar nicht so schlecht. Und so oft bin ich jetzt nicht mehr zu Hause, fühle mich hier dann auch wirklich wohl und ich fahre jetzt nicht mehr jedes Wochenende dann vier, fünf Stunden nach Aalen nach Hause. Aber wenn ich dann nach Hause gehe, dann kann ich mir das schon mal gönnen.
Wir haben im Sommer mal gesprochen, da hatte ich dir, glaube ich, erzählt, auch im Sommer geht's für mich an Gardasee und du sagtest nur so, das ist ja nicht das richtige Italien. Wir sind ja hier nicht nur Sportmagazin, Sportpodcast, sondern machen hier auch ein bisschen Freizeittipps und Reise. Was muss man denn gesehen haben in dem Heimatland deiner Mutter
dann? Genau, ja. Also ich bin Napoletaner. Ich komme in der Nähe von der Stadt, von der verschüttenden Stadt Pompeji. Und natürlich für mich, das echte Italien ist eben in Neapel. Die Napoletaner, sowohl fußballtechnisch sehr emotional, aber auch in ihrem Privatleben, das muss man gesehen haben. Auch die Amalfiküste ist ja auch weltbekannt und einfach dieses Lebensgefühl dort, wenn man durch die Gassen geht, durch die Viertel läuft dort, ist einfach für mich das richtige Italien. Und das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Aber allgemein ist Italien, glaube ich, ein wunderschönes Land. Der Norden, sage ich immer, ist mehr europäisch, mehr deutsch angehaucht. Der Süden ist eben dieses Italien, wie man es dann auch wirklich kennt. Warm, entspannte Leute. Die Uhr und die Zeit spielt meistens nur eine kleinere Nebenrolle. Das Leben wird einfach gelebt. Und wenn man sich halt um 16 Uhr verabredet und da wird halt dann 19 Uhr draus, dann hat man halt zwar 3 Stunden den Termin verpasst, aber man hat in den 3 Stunden sicherlich gelebt wie in 6 Stunden, sage ich mal. Und ja, es ist einfach ein anderes Lebensgefühl und es ist sehr schön, da auch immer wieder ja runterzufahren in die Heimat, seine Familie zu besuchen. Und trotzdem sage ich, fürs alltägliche Leben bin ich froh, dass ich in Deutschland bin.
Okay, und noch hast du ja auch deinen ja sehr durchgetakteten Profifußball-Alltag. Du bist jetzt 31, wirst im September 32 und dein Vertrag endet im Sommer. Ich glaube, diese ganzen Fragen von den Fans liefen ja auch auf meinem Handy ein. Es hat die ganze Zeit gebimmelt, zahlreiche gingen in diese Richtung. Unter anderem, verlängerst du deinen Vertrag? Bleibst du uns weiter erhalten zur neuen Saison? Wann Vertragsverlängerung? Kannst du dir vorstellen, noch weitere Jahre für die Eintracht zu spielen? Und natürlich die Spitzenfrage von Kiwi Kunert, wann erfolgt der Einstieg ins Familienautohaus? Also magst du dazu noch was sagen?
Ja, also erstmal freut es mich unheimlich, dass ich auch, ich habe vorher gesagt, ich wusste, dass mit meinem Wechsel hierher auch sicherlich viele Fans geben wird, die sagen, oh, der hat uns mal verlassen, jetzt kommt er zurück. Und das mit gemischten Gefühlen auch völlig legitim. Einerseits macht es mich dann auch wirklich stolz, dass mittlerweile dann anscheinend viele Fans sich auch wünschen, dass ich länger hier bin. Das zeigt, dass ich vielleicht nicht alles falsch gemacht habe in den letzten dann jetzt knapp 2 Jahren, wo ich hier bin. Ich bin mit dem Verein in Gesprächen natürlich. Das ist nicht nur so eine Floskel, sondern es ist wirklich so, die Eintracht ist für mich der erste Ansprechpartner. Aber ich glaube, momentan gebührt einfach dieser Zeit auch der nötige Respekt. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Und die Vertragsverlängerungssituation betrifft jetzt auch nicht nur mich, aber das läuft im Hintergrund dann auch über den Berater. Ich möchte mich wirklich voll auf dieses Ziel konzentrieren. Ich habe es vorher gesagt, wir reden in kleinen Prozentbereichen und möchte mich davon auch nicht ablenken lassen. Aber natürlich, ich fühle mich hier wohl und ich denke, die Zukunft wird es jetzt dann auch zeigen, was dann passieren wird. Für mich das Wichtigste ist, dass wir jetzt erstmal die Klasse halten. Und danach ist genug Zeit, sich darüber dann auch Gedanken zu machen, wie es dann auch weitergeht. Aber es soll auf jeden Fall sicher sein, dass die Eintracht in der zweiten Liga nächstes Jahr spielt.
Bevor wir nochmal auf eure nächsten Aufgaben zu sprechen kommen, habe ich hier noch, es ist keine Frage, das schreibt der User auch, Chris Grr schreibt, ich habe keine Frage, will einfach nur Danke sagen für dein Löwenherz.
Ja, dann erstmal vielen Dank zurück, es freut mich natürlich und wie gesagt, ich bin ein Spieler und jeder, der die Eintracht ein bisschen verfolgt, der weiß es auch, ich lebe von meinen Emotionen. Ich glaube, sonst wäre ich auch, wie gesagt, nicht Profi geworden, wenn mich dieser Sport nicht emotional berührt und ich kann da meine Emotionen auch freien Lauf lassen. Ich glaube, auch da habe ich einen Schritt nach vorne gemacht, das war ab und zu auch manchmal emotional vielleicht einen Tick drüber. Aber auch da habe ich, glaube ich, sehr gut an mir gearbeitet arbeite immer noch weiter daran. Aber im Endeffekt, dieser Sport löst Emotionen aus und Emotion, ja, ist der Treibstoff, sage ich, für die ganze Energie. Bei mir ist es zumindest so. Und wenn ich mal wirklich keine Emotionen mehr verspüre, dann würde ich, glaube ich, sofort sagen, ich muss diese Laufbahn oder dieses Fußballspielen sofort beenden, weil, ja, ein Mensch, der keine Emotionen hat, will jetzt nicht sagen, ist ein toter Mensch, aber ist nah dran auf jeden Fall. Und wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, emotional zu werden, bei Siegen, bei Niederlagen, bei vergebenen Chancen, bei Toren, egal bei was, emotional zu werden, dann wäre ich, glaube ich, fehl am Platz auf jeden Fall.
Aber du hast auch deinen einstudierten Jubel, oder? Bei den Toren? Was bedeutet der?
Ja, ab und zu ist es auch so eine mentale Sache. Ab und zu durchlebe ich mein nächstes Tor dann schon virtuell. Und stell mir vor, wie ich dann jubel oder was ich für eine Jubelgeste mache. Das bringt mich einfach in die Position, dass ich das Tor schon mal geschossen habe und etwas nochmal zu tun, ist meistens einfacher wie das erste Mal. Und habe auch schon meinen nächsten Torjubel im Kopf, ohne den zu verraten. Und schauen wir mal, wann es soweit sein wird.
Vielleicht ja schon am Samstag gegen den HSV. Was erwartest du denn für ein Spiel?
Ja, es wird wie jedes Spiel ein sehr schwieriges Spiel. Ich glaube, der HSV hat die letzte Chance für sich, dann jetzt im Aufstiegsrennen nochmal vielleicht ein Wörtchen mitzureden oder sich nochmal in eine bessere Position zu bringen. Deswegen werden sie natürlich alles dran setzen, das Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, wir können mittlerweile selbstbewusst sein. Wir respektieren natürlich jeden Gegner, aber wir schauen nach uns, wir brauchen die Punkte auch. Wir sind zu Hause eine sehr unangenehme Mannschaft mit den Fans im Rücken, mit unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wir haben es schon öfters gezeigt, dass wir auch vor allem gegen Mannschaften im oberen Drittel punkten können. Und ja, wir werden alles dran setzen, um auch das nächste Heimspiel jetzt dann gegen den HSV für uns mit den maximalen Punkten zu beenden und das nächste, ja, die nächsten Punkte auf unser Konto zu packen.
Hamburg, Fürth, Wiesbaden, Lautern. Was sagst du zu eurem Restprogramm?
Es sind vier Spiele. Wir haben es vorher schon gesagt. Im Kopf denkt man, man muss das Spiel gewinnen und das andere, da wenn man da einen Punkt mitnimmt, am Endeffekt muss jedes Spiel gespielt werden. Wir müssen einfach schauen, dass wir an unser Leistungsmaximum kommen. Und ob der Gegner dann HSV, Lautern, Wiesbaden oder dann am Ende Fürth heißt, ich glaube, wenn wir es schaffen, an unser Leistungsmaximum zu kommen, an unsere 100%, sind wir in der Lage, gegen jede Mannschaft, egal ob zu Hause oder auswärts, mittlerweile Punkte mitzunehmen. Und wie ich gerade gesagt habe, deswegen bin ich auch so zufrieden mit dem Spiel in Osnabrück, dass wir es in so einer Drucksituation geschafft haben, unsere Leistung zu bringen, unabhängig vom Gegner. Wünsche ich mir das für die nächsten vier Spiele auch und dann bin ich mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen.
Bei uns ist es so guter Brauch, dass wir zum Abschluss der Folge noch das nächste Spiel tippen. Magst du da mitmachen oder soll ich alleine tippen?
Ich kann gerne tippen, weil, also wenn ich nicht auf einen Sieg von uns tippe, was, dann brauche ich ja nicht spielen. Also ich tippe auf einen, wir haben eine sehr gute Abwehrarbeit momentan, einen guten Torwart. Ich tippe auf ein 2-1 für uns oder 2-0.
Boah, da würde ich mich eigentlich anschließen, aber dann sage ich, ihr gewinnt 3-1.
Okay.
Dann Fabio, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns zu Besuch warst im Studio Blau-Gelb. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Guckt gerne auch die anderen Folgen an. Daniel Scherning, Daniel Scherning war noch nicht zu Gast, aber Ermin Bicakcic. Hinter uns läuft außerdem die Doku-Serie, die wir produziert haben. Das ist jetzt die Folge mit Jasmin Fejsic, aber mittlerweile sind ganz, ganz viele Folgen online. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Spiel gegen den HSV. Dir, Fabio, und natürlich euch auch. Bis zum nächsten Mal.